Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz.
Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Samstag, den 16. November 2024. Dieses Wochenende findet in Tübingen der Kongress der Informationsstelle Militarisierung statt. Der Kongress steht unter dem Motto Zeitenwende in Bildung und Hochschulen, denn die sogenannte Zeitenwende, die von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem völkerrechtsfeindlichen Überfall von Russland auf die Ukraine ausgerufen worden ist, wird immense Folgen für alle möglichen Bereiche haben. Einher geht nämlich die Erhöhung des Militäretats auf 2% des Bruttoinlandsprodukts und das bedeutet, dass ganze 20% des Jahreshaushaltes für Militärausgaben draufgehen. Dass das natürlich auch an Bildung und Hochschulen nicht vorbeigehen wird, das hört ihr jetzt in einem Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung.
Die viel zitierte, von Bundeskanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende, ist sie denn aktuell schon im Bildungsbereich angekommen?
Die wird da auf jeden Fall versucht durchzusetzen. Also wir haben natürlich teilweise von den Universitäten, von einzelnen Wissenschaftlerinnen eine sehr aktive Rolle dabei, zum Beispiel Waffenlieferungen zu legitimieren. Auf der anderen Seite haben wir gerade bei Israel-Palästina-Konflikt auch Beispiele. Jetzt kam jüngst ein offener Brief vor allem von Wissenschaftlerinnen raus, die gefordert haben, die deutsche Beihilfe und Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Also da ist die Lage ein bisschen anders als in Bezug auf die Ukraine. Aber da zeigt sich schon, Wissenschaft ist ein umkämpftes Feld, ist Teil des Diskurses und auch des Versuchs, das kriegstüchtig zu machen. Und in Bayern wurde im Juni diesen Jahres ein Gesetz verabschiedet, dass einerseits an den Universitäten sogenannte Zivilklauseln quasi untersagt, also für nichtig erklärt oder unzulässig ist die konkrete Formulierung. Das sagt, alle Forschungsergebnisse müssen also potenziell auch militärisch verwendbar sein. Und im gleichen Gesetz, das Gesetz zur Förderung der Bundeswehr, wird auch vorgeschrieben, dass Jugendoffiziere und Karriereberaterinnen an die Schulen gelassen werden müssen. Also dass Jugendoffiziere ganz grundsätzlich eine Rolle in der politischen Bildung an Schulen zu spielen haben und auch bei Schulveranstaltungen sozusagen Karriereberaterinnen nicht zugelassen werden dürfen. Das wird jetzt natürlich langsam umgesetzt und trifft immer noch auf Widerstände. Also in Bayern gibt es zum Beispiel auch eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz. Das kommt nicht als schneller Umbruch, aber das ist schon in Vorbereitung. Auch auf Bundesebene gibt es verschiedene Attacken gegen Zivilklauseln, auch an einzelnen Institutionen und so weiter. Aber im Detail wollen wir das eben auch auf dem Kongress darstellen.
Also soweit zum Bayerischen Bundeswehrgesetz und des dortigen Angriffs auf Zivilklauseln. Du hast es schon gesagt, es gibt auch an anderen Hochschulen Angriffe auf diese Zivilklauseln. Auch an der Uni Freiburg gilt ja zum Beispiel eine Zivilklausel, die Uni unverbindlich dazu verpflichtet, Forschung lediglich für zivile Ziele zu betreiben. Befürchtet ihr denn, dass die Forschung zukünftig deutlich mehr nach militärischen Bedürfnissen ausgerichtet wird?
Also das ist die erklärte Absicht. Ein Beispiel, was auch auf dem Kongress eine Rolle spielen wird, ist das Hamburger der Hamburger Teilchenbeschleuniger und das dazu gehörende Forschungsinstitut DESI, das auch eine Zivilklausel hat, wo jetzt aber von der Leitung sozusagen angekündigt wurde, das neu auszurichten, verklausuliert, um auch eine Rolle bei der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu spielen. Und da gibt es auch schon konkrete Vorstellungen, welche Forschung da mit diesem Teilchenbeschleuniger und anderen großtechnischen Anlagen des DESI vollzogen werden können. Und es gibt eigentlich quer durch die politische Landschaft von der AfD bis zu den Grünen und auch von der jetzt ehemaligen Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger die konkreten Aussagen, dass Zivilklauseln überdacht, abgeschafft, ihre Abschaffung angeregt und so weiter werden sollen. Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil Hochschulen Ländersache sind und auch wegen der Autonomie der Hochschulen und auch der Wissenschaftsfreiheit. Also die Angriffe sind teilweise auch noch nicht so durchdacht, aber es liegen konkret Papiere vor, auch vom BMBF, also Bundesforschungsministerium, sogenanntes Strategiepapier zur Forschungssicherheit, wo das angestrebt wird. Und da werden auch immer wieder so Institutionen wie die DARPA, die Defense Advanced Research Project Agency, also das eigentlich sehr bekannte und einflussreiche die Forschungsbehörde des Pentagon genannt, aber auch, und das jetzt auch seit dieser schreckliche Krieg, seit dem 7. Oktober 23 stattfindet, auch immer wieder Israel und konkret die Unit 8200 als Vorbilder genannt. Das ist eine Spezialeinheit der israelischen Armee, des Geheimdienstes, wo man eng mit Start-ups, Industrie und Wissenschaft zusammen kooperiert. Und das wird ganz konkret als Vorbilder für die deutsche Politik genannt. Also auch von der Bundesforschungsministerin, auch von Habeck, wie gesagt, quer durch die Bank. Das sind eigentlich immer die gleichen Floskeln, auch verbunden mit einem Mythos, was eigentlich Quatsch ist. Also es kommt oft daher unter der Formulierung, man müsse die strikte Trennung zwischen militärischer und ziviler Forschung aufheben. Und das ist jetzt schon Humbug. Also diese strikte Trennung gibt es nicht, aber die wird jetzt sozusagen als Mythos aufgebaut, um in die andere Richtung zu gehen, was aber auch schon lang passiert. Also gerade seit 2017 sind mehrere Institutionen geschaffen worden, die Cyberagentur, der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, eigene Institutionen an den Bundeswehr-Unis etc., die ganz explizit darauf ausgerichtet sind, militärisch verteidigungspolitische Fragestellungen in Wissenschaft und Forschung hereinzutragen und dann auch den Wissenstransfer über Start-ups und Risikokapital in die Anwendung zu bringen und zu beschleunigen. Also da ist schon in den letzten Jahren vor der sogenannten Zeitenwende ganz viel passiert in die Richtung. Es wird jetzt eben noch viel offensiver eingefordert und vorgetragen.
Zurück zu den Schulen. Du hast bereits angesprochen, dass im Bayerischen Bundeswehrgesetz ein Passus zu den Jugendoffizieren drin enthalten ist. Die Ausbildungsstelle für Jugendoffiziere hieß früher Amt für psychologische Kriegsführung. Müssen wir uns denn darauf einstellen, dass auch jenseits von Bayern zukünftig immer mehr Jugendoffiziere in die Schulen kommen?
Ja, das ist natürlich der explizite Plan. Das ist auch schon lange der Plan. Es gibt auch Ideen, Vorschläge zu einer Neuausrichtung der sogenannten Friedenspädagogik. Jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein. Das ist irgendwas in Richtung wehrhafte Pädagogik oder sowas. Also das ist explizit das Ziel. Wir rechnen auch damit, dass das Bayerische Bundeswehrgesetz Nachahmung finden wird in anderen Bundesländern. Es gibt immer mehr Auftritte von Jugendoffizieren. Natürlich gibt es auch sozusagen im Lehrkörper teilweise so eine kognitive Zeitenwende, dass die denken, das wäre jetzt nötiger. Aber auf der anderen Seite sind da natürlich auch Widerstände. Also es wird ja jetzt eigentlich ganz offen gesagt, dass man kriegstüchtig werden muss, also dass man auch rekrutiert und mehr junge Menschen in den Wehrdienst holen will, damit die später auch Reservisten sind, damit man die der NATO auch für den Krieg zur Verfügung stellen können. Und das führt dann, glaube ich, auch, oder also merke ich jedenfalls im persönlichen Gespräch, oft zu einem Umdenken. Also auch junge Eltern, die schon lange wissen, was die IMI macht, sich da vielleicht nicht so arg drüber interessiert haben, sagen jetzt, ich drehe durch, wenn ich mir vorstelle, dass hier mein Kleiner oder meine Kleine jetzt irgendwie da in der Schule wegrekrutiert wird, mehr oder weniger für den Schützengraben, weil es geht tatsächlich darum, der NATO auch für ihr Force Model Soldaten für den Kriegsfall und Soldatinnen bereitstellen zu können. Und dass Schulen jetzt eben aus dieser Perspektive der sogenannten Sicherheitspolitik als Rekrutierungspool begriffen werden, den Zugang zu jungen Menschen schaffen sollen, das ist, glaube ich, was mittelfristig auch auf größere Widerstände treffen wird. Ich bin da auch recht froh, dass die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, da an vielen Stellen eine recht klare und eindeutige Position eingenommen hat. Also da werden wir auch Leute da haben auf dem Kongress, an die richten wir uns auch konkret. Die haben auch schon an verschiedenen Orten viel gemacht. Also das werden spannende Auseinandersetzungen.
Ende der 2000er Jahre hatte ich den Eindruck, dass Initiativen wie Schulfrei für die Bundeswehr recht breit unterstützt wurden. So in den letzten Jahren habe ich deutlich weniger gehört. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an meiner Aufmerksamkeit, aber so zumindest mein Eindruck von solchen Initiativen. Deinen Ausführungen würde ich jetzt aber entnehmen, dass du zumindest noch nicht unterschreiben würdest, dass die Zeitenwende richtig durchgedrungen ist.
Nee, also wie gesagt, ich sehe das eher ein bisschen anders. Es gab ja vor allem unter von der Leyen, also ein bisschen später, als du jetzt angesprochen hast, diese Trendwende Personal und dann auch die massive Ausweitung der Rekrutierungsbemühungen, der Werbung in Social Media, aber auch im öffentlichen Raum. Und ich glaube, als das so ein bisschen neu war, ist auch ein bisschen der Widerstand dagegen erstmal sichtbarer gewesen. Da tritt jetzt vielleicht ein gewisser oder ist in der Zwischenzeit ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. Aber ich glaube, wir haben es jetzt doch auch vor dem Hintergrund der Einführung der Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wie genau das kommt, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall scheibchenweise, aber ganz werden sie nicht drumherum kommen. Wird auch ein Thema auf dem Kongress sein. Aber vor dem Hintergrund Wiedereinführung Wehrpflicht und eben dieser großen Zahlen, die Deutschland der NATO an Soldatinnen zugesagt hat, aber im Moment nicht halten kann, glaube ich, dass die Debatte nochmal eine ganz andere Qualität haben wird. Das ist ja grundsätzlich so ein bisschen die These von dem Kongress, ne? Also für so ein Sondervermögen und eine allgemeine Aufrüstung herrscht im Bundestag, gibt es eine große Mehrheit. Solange das irgendwie abstrakt ist und ich sage mal in Anführungsstrichen nur ums Geld geht, wo man sich im ersten Moment auch noch nicht überlegt hat, wo das herkommt, geht das alles schnell und ohne größere Widerstände. Wenn das dann aber an die Schulen und Unis geht und da ganz konkret auch Leute betrifft und sich jetzt zum Beispiel auch Kita-Angestellte irgendwie überlegen müssen, also wie soll ich jetzt ein Kind friedlich erziehen, konfliktfähig erziehen, nur damit es dann nachher irgendwo doch wieder indoktriniert und aufs Schlachtfeld abgegriffen wird. Ich glaube, das hat ein ganz anderes Potenzial auch für Konflikte und Widerstände. Wir sehen das auch, also um nochmal auf die Zivilklauseln zurückzukommen, aber ich finde das ein ganz gutes Beispiel. Da war es eigentlich tendenziell so, dass die Rektoren, also die Hochschulleitung, eher so ein bisschen skeptisch gegenüber den Zivilklauseln waren, da oft gebremst haben, da oft gesagt haben, das wäre eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Und jetzt aber angesichts der Tatsache, dass es sozusagen staatlich von oben durchgesetzt werden soll, sich da ein bisschen so eine Tendenz dagegen entgibt, die Wissenschaftsfreiheit und auch die Autonomie, die dann eben auch Zivilklauseln ermöglichen soll, zu verteidigen. Und auch einzelne Wissenschaftler, die vielleicht vorher gar kein Problem mit rüstungsnaher Forschung hatten, wenn die jetzt in dieses Bayerische Bundeswehrgesetz wirklich mal reinlesen und da auch in der Begründung lesen, nee, da ist schon auch gemeint, dass einzelne Personen verpflichtet werden könnten, mit der Bundeswehr in ihrem Fachgebiet zusammenzuarbeiten und dem quasi zuzuarbeiten, dann setzt so eine andere Haltung plötzlich ein. Ne? Und ich glaube, da wird sehr viel passieren, wenn eben langsam durchdringt, was Kriegstüchtigkeit bis in die Kapillaren auch bedeutet und wo das dann jede Person auch individuell betrifft und in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränkt.
Ein bisschen Wechsel, gehen wir nochmal auf den Kongress ein. Am Sonntag stehen Gegenentwürfe zu Gewalt und mentaler Aufrüstung auf der Tagesordnung. Beim Blick auf den Ukraine-Krieg würden euch da einige wohl vorwerfen, ihr wollt die Kapitulation gegenüber dem Aggressor, der sich dadurch später bemüßigt sieht, weitere Länder zu überfallen. Deine Antwort?
Also wir wollen Ende des Gemetzels und am Anfang müsste vielleicht auch mal eine realistische Einschätzung der Lage und der Situation stehen. Es ist natürlich, wahrscheinlich wird jedes realistische Ende einen Völkerrechtsbruch auf eine Art belohnen oder bestätigen, aber das ist nun wirklich auch nicht das erste Mal in der Geschichte und es ist eigentlich völlig normal weltweit, wenn irgendwo ein Konflikt ist, fordern alle schnellstmöglich müssen die Waffen schweigen und das ist auch die zivile Position. Die humane Position, die Behauptung, man müsse jetzt erstmal auf dem Schlachtfeld die richtigen Bedingungen schaffen, um in Verhandlungen zu treten und so, wie wir das lange jetzt in Bezug auf die Ukraine gehört haben, ist die ganz typische Position einer Konfliktpartei, die denkt, sie könnte mehr rausholen, wenn sie weiter kämpft, was ja im Moment auch nicht besonders aussichtsreich aussieht. Und da werden Menschen auf beiden Seiten zwangsrekrutiert und in den Krieg geschickt und sterben, werden für irgendwelche aussichtslosen Entlastungsangriffe verwendet. Die Ukraine wird immer weiter zerstört, das Klima wird immer weiter zerstört. Das ist einfach nicht aussichtsreich, diesen Krieg weiterzuführen. Und diese Argumente, die dafür ins Feld gebracht werden, sind einfach die typischen Argumente einer jeden Konfliktpartei, die sagt, wir müssen jetzt noch hier diesen Ort einnehmen und das und dieses Waffensystem noch aufs Schlachtfeld bringen und dann werden wir irgendwie, haben wir bessere Verhandlungspositionen oder werden gar gewinnen, wie das ja lange in Bezug auf die Ukraine recht wahrheitsfern irgendwie propagiert wurde. Man muss sich einfach auch ein realistisches Bild der Lage machen und das Einfordern von Verhandlungen und dass die Waffen schweigen müssen, das ist einfach die zivilisierte Forderung.
Zurück zur Militarisierung auch im Inland. Annalena Baerbock hat nach dem Wahlsieg von Donald Trump bereits angekündigt, dass das sogenannte 2%-Ziel vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstungsausgaben zukünftig nicht mehr reichen wird. Wir haben uns jetzt über die verstärkte Militarisierung von Schulen und Hochschulen unterhalten. Gibt es denn irgendwas, was euch von der IMI in diesen Zeiten Hoffnung macht?
Also zu dem 2%-Ziel möchte ich eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist, weil das ja oft auch falsch verstanden wird. Vom 2% beziehen sich ja aufs Bruttoinlandsprodukt. Der Bundeshaushalt beträgt nur etwa 10% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, 2% vom Bruttoinlandsprodukt bedeutet jetzt schon etwa 20% des Bundeshaushalts. Also jeder fünfte Euro, den die Regierung einnimmt und ausgibt, geht in Militär, ganz genau Ausgaben nach NATO-Kriterien. Wenn wir dazu 3% Bruttoinlandsprodukte hochgehen, bewegen wir uns in Richtung 30%. Das heißt, da fehlen dann auch 10%, die woanders eingespart werden müssen, in einer ohnehin relativ prekären Lage, was jetzt Infrastruktur angeht und Inflation und so weiter. Und ich glaube, also wenn du jetzt nach Hoffnungen fragst, das werden die Leute auch irgendwann mal verstehen. Also bis jetzt merke ich noch, dass ich mit diesen Zahlen 2% sind fast 20% des Gesamthaushalts, dass da auch gut informierte Leute erstmal schlucken und zweifeln. Aber es geht da um Riesensummen, die natürlich auch im Sozialen gekürzt werden. Es geht natürlich vom Hintergrund des aktuellen Rechtsrucks, wo meiner Meinung nach diese Aufrüstung und Militarisierung Teil des Rechtsrucks ist, einher mit Hetze gegen Minderheiten, erstmal gegen Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, dass denen gekürzt werden soll. Aber das wird natürlich auch in anderen Bereichen reinkommen. Also man redet ja nicht von zum Beispiel Pflege und Gesundheit und man rechnet das ja nicht in Anteil vom BIP und sagt, oh, da gibt's internationale oder da gibt's langfristige Verpflichtungen. Das wäre ja mal was. Also Gesundheit umgerechnet in Prozent BIP sind, glaube ich, 0,3%. Man könnte ja mal sagen, 1% BIP für Gesundheit und Pflege wäre wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber früher oder später wird sich diese Frage stellen und wird diese Auseinandersetzung auch in den Betrieben und auf der Straße stattfinden müssen. Sonst haben wir einfach einen massiven Sozialabbau zugunsten der Militarisierung der Investitionen in tödliches und klimaschädliche Industrien und Aktivitäten.
Das sagt Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich des Kongresses Zeitenwende in Bildung und Hochschulen von der IMI, der an diesem Wochenende stattfindet. Und mehr Infos dazu zum Programm und zur IMI gibt es unter imi-online.de.
Querfunk Info.
Querfunk Info am Samstag, den 16. November. Soeben hörten wir ein Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung, die an diesem Wochenende im Tübinger Schlatterhaus den Kongress Zeitenwende in Bildung und Hochschulen veranstaltet. Der gesamte Kongress wird auch live im freien Radio der Wüstenwelle übertragen. Da könnt ihr euch einfach reinklicken auf wüstewelle.de. Und das Programm des Kongresses, falls ihr kurz entschlossen auch noch selbst hinreisen wollt, findet ihr unter imi-online.de. Weiter geht es jetzt mit einem Beitrag über die Festung Europa, ganz besonders zwischen Polen und Belarus. Dort ist der Winter wieder da und die Situation spitzt sich natürlich für Geflüchtete dort extrem zu. Über die aktuelle Situation hört ihr jetzt ein Interview, übernommen vom Freien Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, ich bin jetzt mit Anna verbunden. Anna ist No-Border-Aktivistin und war an der polnisch-belarussischen Grenze zuletzt. Kannst du ein bisschen von der Situation vor Ort berichten? Was ist da los gerade?
Also erstmal vielleicht, um das ein bisschen einordnen zu können, seit ungefähr Mitte 2021 hat sich die sogenannte östliche Migrationsroute entwickelt, die unter anderem durch Belarus nach Polen führt. Und die Situation dort unterscheidet sich jetzt nicht so viel von anderen Außengrenzen der Festung Europas. Und Belarus ist nur eins von vielen Regimen, das von der EU dafür bezahlt wurde, die Geflüchteten draußen zu halten und dann irgendwann beschlossen hat, das für eigene politische Ziele zu nutzen. Deswegen hat dann auch das belarussische Regime die Notlage vieler Menschen ausgenutzt, die quasi aus ihren Herkunftsländern flüchten wollten. Und die Einreise nach Belarus wurde dann mit günstigen Reisepaketen vereinfacht und attraktiv gemacht und Menschen wurden falschen Versprechen gemacht, dass sie dann ohne größere Probleme nach Polen einreisen können. Und als diese dann vor der Grenze an Polen ankamen, sind sie oftmals in so Camps oder Hangars untergebracht worden. Und als sie dann dort waren, durften sie dann auch nicht mehr zurück in die belarussischen Städte, wurden dann dazu gedrängt, über die Grenze zu gehen. Also viele wollten es natürlich auch, aber selbst wenn die es nicht wollten, wurde sie dann dazu gezwungen.
Also und Belarus hat gezielt MigrantInnen auch als Druckmittel gegen die EU benutzt damals.
Genau, ja.
Und diese Infrastruktur mit den Camps, die gibt es nach wie vor, oder?
Da weiß ich jetzt nicht mehr tatsächlich genau, wie das jetzt gerade aussieht. Also ich weiß, dass viele von den Geflüchteten mittlerweile auch so in Minsk erstmal sehr lange warten, bis zum Beispiel der Winter vorbei ist und dann im Frühling versuchen, über die Grenze zu kommen. Aber ob da jetzt immer noch diese Infrastruktur vorhanden ist, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Ja, und viele der Menschen haben halt dann sowohl dort als auch auf der polnischen Seite nach dem Überqueren der Grenze viel Gewalt erlebt, wurden gefoltert, geschlagen und auch oft gepushbackt. Also wurde dann halt so quasi ein Spiel zwischen einerseits dem belarussischen Regime, aber auch natürlich von EU bzw. vor allem Polen, dass die Menschen einfach so hin und her geschoben worden sind. Und außerdem wurde im September 2021 später dann auch ein Ausnahmezustand eingeführt und so eine sogenannte Zone erschaffen. Also es wurde so eine sogenannte Zone erschaffen. Und dann durften quasi keine Menschen in diese Zone rein, außer sie sind dort gemeldet gewesen. Das heißt, es durften auch keine Journalistinnen, Ärztinnen, NGOs oder Aktivistinnen rein. Die Zone umfasste sie zwischen 3 bis 10 Kilometer, also auf der polnischen Seite. Und eigentlich sollte das nur für 30 Tage eingeführt werden, angeblich. Schlussendlich hat es dann, also wurde das Gebiet für 10 Monate lang abgeriegelt. Und das, obwohl eigentlich nach dem polnischen Gesetz der Ausnahmezustand maximal 3 Monate lang erlaubt ist.
Jetzt hat ja der polnische Premier Tusk hat ja jetzt erst kürzlich gestatet, dass auch Schusswaffen jetzt eingesetzt werden sollen, offiziell dürfen sollen gegen Migration, MigrantInnen und macht groß Wahlkampf damit, sein genau, Land und die EU weiter vor MigrantInnen zu schützen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Genau, du hast von der Situation 2021 erzählt. 10 Monate Ausnahmezustand ist natürlich hanebüchend, aber der ist quasi mittlerweile aufgehoben und scheinbar hat sich die Situation aber nicht wirklich entspannt dann.
Nee, genau. Also der Ausnahmezustand wurde dann mit dem Bau der Mauer oder dem Fertigbau der Mauer aufgehoben. Allerdings gibt es jetzt wieder auch eine Zone, die diesmal aber bis zu 2 Grenzen in bestimmten Gebieten und auf einer deutlich kürzeren Strecke ist. Aber genau, eine Zone gibt es quasi wieder seit, ich glaube, das war irgendwann dieses Jahr, vor ein paar Monaten. Ja, aber den Ausnahmezustand gibt es jetzt nicht mehr.
Und in dieser Zone sind jetzt dann nach wie vor dann eben keine, also nur AnwohnerInnen erlaubt, oder wie muss ich das vorstellen?
Genau, nur AnwohnerInnen, beziehungsweise auch wenn Menschen dort arbeiten, dürfen sie natürlich auch dann einreisen. Das ist aber immer, genau, also es gibt sehr viele Checkpoints, so wie früher, und es wird dann immer so ein bisschen kontrolliert, wer da jetzt einreist und was die Gründe für die Einreise sind. Also die Einreise ist dann oftmals ein bisschen schwer in die Zone.
Ist Frontex da auch vor Ort?
Nee, in Polen ist kein Frontex vor Ort. Die Grenze wird quasi hauptsächlich durch das Militär, den Grenzschutz und die Polizei geregelt. Also Polizei ja weniger, aber genau, manchmal kommt es auch dazu. Vor allem in der Vergangenheit. Genau, aber hauptverantwortlich sind quasi das Militär, was unter ähnlichen rechtlichen Bedingungen, die der Grenzschutz agiert.
Und du warst jetzt vor kurzem vor Ort. Die Temperaturen sinken wieder, das Wetter wird schlechter. Wie, Wie ist die Situation vor Ort? Also nach wie vor versuchen Schutzsuchende über diesen Weg nach Europa zu gelangen. Hast du da Zahlen und vielleicht auch so ein bisschen einen Einblick, was konkret vor Ort gerade passiert?
Genau, also nach wie vor versuchen Menschen über die Grenze zu kommen und seit diesem Jahr stellen auch mehr Menschen, nachdem sie es geschafft haben, Asylanträge auch in Polen bzw. Antrag auf internationalen Schutz. Und die Temperaturen führen natürlich dazu, dass Menschen oft unterkühlt sind und sie sind auch, also sie erfahren einen Entzug von Nahrung und Wasser. Und wenn sie versuchen, die Mauer zu überqueren, kommt es natürlich auch zu Brüchen und Verletzungen. Zu genauen Zahlen, wie viele jetzt überquert haben, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass die 1650 Menschen wieder zurück gepushbackt worden sind zwischen September und Oktober.
Das sind die offiziellen Zahlen, oder?
Genau, das wurde, glaube ich, von der Galler.
Das spricht ja für eine wesentlich höhere Dunkelziffer und ja, im besten Fall ja auch Leute, die es geschafft haben.
Genau, und das sind auch nur Menschen, also Personen, die gepushbackt worden sind, die ja natürlich öfter auch mehrmals gepushbackt werden. Das heißt, das ist jetzt nur die Anzahl an Menschen und nicht die Pushbacks. Also, genau.
Und also wie sieht eure Arbeit vor Ort aus, wenn ich fragen darf? Oder?
Mhm. Genau, also vor Ort gibt es viele Organisationen und Gruppen, aber auch so AnwohnerInnen von der Pogacar-Region, die quasi sich solidarisch mit den Menschen auf der Flucht zeigen und diese auch supporten. Meistens findet das in Form von sogenannter humanitärer Hilfe statt. Das heißt, oft bringen wir den Menschen die Sachen, die sie im Moment benötigen, wie beispielsweise Wasser, Essen, Kleidung, Medizin, Powerbanks und so weiter. Wenn sich die Menschen dazu entscheiden, Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, dann begleiten wir die Menschen auch dabei. Also das heißt, wir oft werden zum Beispiel Dokumente auch mit unterschrieben, die ja so ein bisschen den Pushback verhindern sollen. Das in der, also genau, in der Realität klappt das natürlich nicht immer, aber wir sind dann auch quasi bei dem Erstkontakt mit den Behörden dann da und versuchen die Menschen dabei auch zu unterstützen.
Und jetzt sind aktuell 5 HelferInnen angeklagt. Vielleicht genau. Kannst du noch ein bisschen mehr zu diesem Repressionsfall erzählen, der jetzt aktuell da vor Ort wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen die Soli-Strukturen behindert und verängstigt, sag ich mal.
Ja, genau, also das ist der Fall, der auch High Five oder H5 genannt wird. Und da geht es darum, dass 5 Menschen, die jetzt bis zu 5 Jahre Haft droht, weil sie eben humanitäre Arbeit an der polnisch-belarussischen Grenze geleistet haben. Und im März 2022 wurden 4 von ihnen festgenommen, als sie versucht haben, einer 7-köpfigen Familie aus dem Irak und einer Person aus Ägypten zu helfen. Also sie wollten ein Stück von der Grenze den Menschen, also haben sie einfach die Menschen gesehen und wollten ihnen helfen und ein paar Kilometer in die nächste Stadt mit dem Auto nehmen. Dabei wurden sie dann von Grenzschutzbeamtinnen festgenommen und den vier Personen wurde dann die Organisation eines in Anführungszeichen illegalen Grenzübertritts angeklagt, also sie wurden dann damit angeklagt. Und das könnte dann bis zu 8 Jahren Haft bestraft werden. Und an dem gleichen Tag, als sie festgenommen worden sind, wurde auch das Haus einer Anwohnerin von Podlasche durchsucht. Die hält auch ebenfalls die menschliche Hilfe leistet. Danach wurden die meisten von denen freigelassen. Eine von den Personen, also von den 4 Personen, wurde ein Einreise, 5-jähriges Einreiseverbot verhängt nach Polen, weil die einen nicht polnischen EU-Pass besaß. Und die Staatsanwaltschaft änderte dann später aber ihre Taktik und hat den 4 Personen eine Organisierung eines illegalen Grenzübertritts, diese angeklagt und Beihilfe vom Aufenthalt quasi, also gesagt, dass sie zum illegalen Aufenthalt verholfen haben. Und dann wurde auch die eine Anwohnerin von Port Lasche, deren Wohnung oder Haus durchsucht worden ist, auch als eine angeklagte Person hinzugefügt, obwohl sie zuerst nur als eine Zeugin im Strafverfahren war. Und das gilt quasi laut der Staatsanwaltschaft als ein Verbrechen. Also sie sehen ein Verbrechen darin, dass sie den Menschen Lebensmittel und Kleidung, also die sie mit Lebensmittel und Kleidung versorgten und die dann ein paar Kilometer gefahren haben. Es gab auch eine Solidaritätsaktionswoche, die vom 13. bis 20. September war. Und mittlerweile stehen die 5 Personen bald vor einer gerichtlichen Verhandlung. Der Termin wurde für den 28. Januar 2025 festgelegt.
Und wie blickt ihr auf den Prozess? Ist das was, was die Arbeit vor Ort beeinflusst? Beziehungsweise wie wird der Ausgang eingeschätzt?
Also laut dem polnischen Gesetz ist ja auch also die humanitäre Hilfe wohl als auch ein Transport innerhalb des Staates, beziehungsweise zum Beispiel zum Krankenhaus oder zur nächsten Einrichtung, jetzt nicht per se verboten. Aber natürlich haben die Menschen, die sich solidarisch mit People on the Move zeigen, immer wieder mit Kriminalisierung zu kämpfen gehabt. Und der Staat hat immer wieder auch Menschen kriminalisiert und wird das auch weiterhin machen. Also es könnte schon durchaus sein, dass jetzt gerade vor allem in dem aktuellen politischen Klima, was auch immer wieder sehr, also auch unter der neuen Regierung wird eine sehr restriktive und rassistische Migrationspolitik betrieben. Und ich denke, dass das auf sich auswirken konnte auf das Gerichtsverfahren. Und also rechtlich gesehen sollte das eigentlich nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen, aber wir werden dann noch sehen, wie das ausgehen wird.
Und wo können sich jetzt Menschen weiter über den Fall informieren?
Es gibt eine Internetseite von dem Anti-Rap-Kollektiv in Polen. Er heißt Spieler. Auf Spieler No Blog kann man da mehr Informationen finden. Oder wenn Menschen Aktionen organisieren wollen, zur Unterstützung der Gruppe, also der angeklagten Gruppe, können sie auch eine E-Mail schreiben an h5support@reiser.net.
Ich hätte gesagt, wir verlinken die Adresse und die auch die Internetseite nochmal in unseren Shownotes, heißt das ja. Vielen, vielen Dank. Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Willst du noch was anfügen hier?
Ja, vielleicht tatsächlich, dass jetzt also seit dem Wechsel der Regierung sich die Situation, wie du auch schon vorhin meintest, nicht so viel verändert hat für die Menschen, die über diese Grenze flüchten wollen und unter den jetzt neuen vermeintlich liberalen Koalition unter Tusk werden immer noch rassistische und rechte Narrative weiterhin von der Regierung benutzt, um eigene politische Agenda zu erzielen. Migrantinnen werden weiterhin kriminalisiert und das also führte auch unter anderem dazu, dass jetzt auch in den Medien immer mehr Hetze betrieben wird und zum Beispiel auch sich faschistische Gruppen organisieren. Und Menschen, also unter dem Motto, dass sie in Anführungszeichen die Grenze bewachen und schützen sollen und dann People on the Move jagen wollen und das auch öffentlich in den Medien posten. Außerdem hast du auch schon diese neuen Waffengesetze erwähnt. Und seit jetzt gibt es auch noch eine neue Sache, und zwar seit im seit ein paar Wochen hat die polnische Regierung eine neue Migrationsstrategie verabschiedet, die auch eine territoriale Aussetzung des Rechts auf internationalen Schutz beinhaltet. Das Ziel damit ist quasi, die in Anführungszeichen irreguläre oder illegale Migration zu verhindern und zu reduzieren. Damit verstößt aber natürlich Polen gegen das internationale Recht auf Asyl, und Tusk hat auch gefordert, dass aber die EU diese Entscheidung anerkennt. Ja, diese Aussetzung von Asylrecht wird natürlich schwerwiegende Folgen für People on the Move haben. Ja, es ist halt eine ähnliche Strategie, die überall an den EU-Außengrenzen zu sehen ist und die zunehmende rassistische und Ausgrenzung, Militarisierung Überwachung und restriktive Politiken lassen sich überall beobachten, auch mit der Einführung der GEAS-Reform.
Ja, voll. Also du sprichst total viele krasse Dinge an, die scheinbar so auf in der Mainstream-EU irgendwie salonfähig geworden sind, auch so mit den Jahren. Und es ist auf jeden Fall Zeit, an uns aufzustehen und von innen zu protestieren gegen diese Riesenscheiße. So.
Werfunk Info.
Querfunk Info am Samstag, den 16. November. Das war ein Interview von Radio Dreieckland aus Freiburg über die Situation an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus, wo der Winter angekommen ist. Unser letzter Beitrag handelt von der neu verabschiedeten Antisemitismus-Resolution. Eigentlich gut gemeint, um jüdisches Leben hier in Deutschland zu schützen, aber leider schlecht gemacht, denn vor allem ist diese Resolution dazu geeignet, den deutschen Staat autoritärer und repressiver zu machen. Das meint jedenfalls Andreas Engelmann, Professor für Rechtswissenschaft an der University of Labour und Bundessekretär der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen.
Also es gibt unterschiedliche Versuche, Antisemitismus zu fassen. Diese Versuche spielen sich eigentlich überhaupt nicht in einem juristischen Bereich ab, sondern sind wissenschaftliche Annäherungen aus unterschiedlichen Richtungen, wie man den Begriff für den allgemeinen Diskurs, für die allgemeine Diskussion nutzbar machen könnte, abgrenzbar machen kann. Und da gibt es zurzeit zwei konkurrierende Definitionen, die ihrer Definition und die Jerusalemer Definition für Antisemitismus. Und hinter diesen beiden Versuchen, den Begriff des Antisemitismus zu definieren, stecken leicht unterschiedliche Herangehensweise. Die IRA-Definition zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr starken Israel-Bezug hat, also insbesondere Bezugnahmen auf Israel dahingehend untersucht, ob sie als antisemitisch einzuordnen sind oder nicht. Und die Jerusalemer Definition, die sozusagen eine Gegendefinition ist, versucht, Antisemitismus eher in einer anderen Richtung zu definieren, ohne diese starke Bezugnahme auf Israel. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und runtergebrochen, aber im Prinzip, wenn dieser Streit ausgetragen wird, geht es immer darum, wie stark soll die Rolle von Israel sein bei der Definition von Antisemitismus.
Ist denn die Jerusalemer Erklärung eine Antwort auf die ihrer Definition?
Das kann man so wahrscheinlich schon sagen, weil sie ist zeitlich später entstanden und also in Kenntnis dieser Diskussion um die ihrer Definition. Sie hat sozusagen den Selbstanspruch gehabt, die Fehler der ihrer Definition nicht zu wiederholen. Aber die genauen Bewertungen dieser Definition, die liegen ein bisschen außerhalb meines Bereichs.
Sie sprechen ja davon, dass die Antisemitismus-Resolution in drei Teilen oder auf drei Gründe basiert. Welche sind die?
Ich habe in einem Artikel dargelegt, dass ich glaube, dass die Resolution drei Ebenen beinhaltet. Und als diese drei Ebenen der Resolution habe ich ausgemacht, dass es auf der einen Seite darum geht, eine geschichtliche Deutung festzuschreiben. Eine geschichtliche Deutung über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ihre Beziehung zu Israel, die Aufgaben, die ihr deswegen zukommen, also der Bundesrepublik, aber auch bezüglich der Gegenwart, also was sind eigentlich die Probleme, die sich gerade im Bezug auf die Antisemitismusbekämpfung in der Bundesrepublik stellen? Auf einer zweiten Ebene geht es dann genau um diese Definition, also das Festschreiben eines bestimmten Verständnisses von Antisemitismus mit diesem starken Israel-Bezug durch die IRA-Definition, die immer dazu neigt, Antisemitismus als ein Problem der Linksgerichteten oder auch der arabischstämmigen Menschen zu machen. Und auf einer dritten Ebene geht es dann darum, dass die Resolution andere Hoheitsträger, also andere staatliche Organe auffordert, repressive Maßnahmen zu treffen. Die Resolution, das ist das Besondere, was ich darstelle, macht das nicht selbst. Der Bundestag könnte ja auch Gesetze erlassen, wenn er das wollte. Resolution macht das nicht, sondern fordert andere Hoheitsträger auf, repressiv tätig zu werden. Und das sind die drei Ebenen, die ich da auseinandergezogen habe, wo ich dann versuche darzustellen, wie diese drei Ebenen miteinander interagieren in einer Art und Weise, die ich als grundrechtsgefährdend auffassen würde.
Kommen wir zur ersten Ebene. Seit der Gründung der Bundesrepublik sollte ja Deutschland eigentlich Schutzfunktion bekommen, was den Staat Israel betrifft. Aber das trifft doch nicht zu.
Genau, also wenn man jetzt diese Resolution liest, dann passiert etwas, was für den heutigen Diskurs, für den Diskurs im Berliner Politbetrieb ganz üblich ist. Man schafft sich eine neue Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also man projiziert Wünsche aus der Gegenwart, aus der heutigen politischen Situation zurück nach 1949 und gerät damit in einen ziemlich drastischen Konflikt mit der historischen Wirklichkeit. Also natürlich hätte 1949 niemand, insbesondere nicht die Alliierten, daran gedacht, Deutschland zur Schutzmacht für Jüdinnen und Juden oder zur Schutzmacht eines jüdischen Staates zu machen. Der Antisemitismus in Deutschland war zwar unterschwellig, aber war immer noch weit verbreitet und mit Sicherheit kein Problem von Links oder von Einwanderung, wie man das heute gern darstellen würde.
Wie können Sie die zweite Ebene ausführen?
Auf der zweiten Ebene, das ist das, was wir am Anfang besprochen haben, da geht es darum festzuschreiben, dass wenn Antisemitismus festgestellt werden soll, wenn Antisemitismus beurteilt werden soll von hoheitlichen Organen, dass dann diese ihrer Definition Anwendung findet. Und die ist ja nicht, um das mal klarzustellen, die Definition ist nicht in jedem ihrer Bestandteile falsch, sondern die Kritik an ihr ist, dass sie überakzentuiert und zu weit geht bei dem sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus. Es ist im Kern eine relativ neue Erfindung, dass man nicht mehr davon spricht, etwas ist antisemitisch oder ist nicht antisemitisch, sondern dass man den Israel-Bezug zu einem eigenen Kriterium für Antisemitismus macht. Und dafür steht diese Definition. Und wenn wir uns jetzt die Resolution des Bundestages angucken, dann bleibt kein Zweifel, dass genau dieser Aspekt gemeint ist, wenn man von Antisemitismus spricht. Wir haben verschiedene Beispiele in der Resolution für sogenannte antisemitische Vorfälle. Genannt werden wird zum Beispiel der Auftritt von zwei Regisseuren auf der Biennale. Es wurde ein Film vorgestellt von einem jüdischen und einem palästinensischen Produzententeam, Regisseurteam. Und in diesem Film geht es um die Besatzungspolitik Israels. Das wird als antisemitischer Vorfall in der Resolution genannt. Der versuchte Terroranschlag in Halle, als ein rechtsgerichteter Attentäter versucht hat, in eine Synagoge einzudringen, da Menschen umzubringen. Dieser Vorfall kommt in der Resolution nicht als Beispiel von Antisemitismus vor. Und da sieht man doch relativ deutlich, was die Autorinnen und Autoren dieses Antrags, dieser Resolution beabsichtigen, nämlich einen linksgerichteten internationalistischen Protest gegenüber dem Kriegshandeln Israels zu delegitimieren.
Was wiederum auf die Definition der IRA zurückgeht.
Ich würde eher sagen, wofür die IRA-Definition eingesetzt wird. Also sie wird genutzt, um diese Bezugnahme, um diese Ausdeutung des Antisemitismus möglich zu machen. Ja.
Wie sieht es denn mit der Rechtssicherheit aus? Ist diese Resolution rechtsverbindlich und wer setzt sie dann letztendlich durch?
Ja, das ist ja das Besondere dieser Resolution. Die ist aus sich heraus nicht rechtsverbindlich. Eine Definition kann ohnehin aus sich heraus nicht rechtsverbindlich sein. Ja, sie kann zutreffend sein oder nicht. Wenn Sie einen Wissenschaftler fragen, das ist eine vernünftige Definition, die wir hier vorlegen, dann wird er Sie daraufhin untersuchen, ob sie brauchbar ist in gewissen wissenschaftlichen Zusammenhang. Was der Bundestag versucht, ist, diese Definition zum maßgeblichen Bezugnahmepunkt für andere Hoheitsträger zu machen. Also wenn in der Filmförderung, in der Wissenschaftsförderung untersucht werden soll, gibt es hier antisemitische Tendenzen, gibt es hier antisemitische Elemente in einem bestimmten Antrag, dann soll diese ihrer Definition zugrunde gelegt werden. Der Bundestag kann das selbst überhaupt nicht in der Resolution festlegen. Er regt andere Hoheitsträger an, sich an dieser ihrer Definition zu orientieren. Jetzt ist es nicht die erste Bezugnahme auf die ihrer Definition, die der Bundestag macht. Es gab in der sogenannten BDS-Resolution, also einer Resolution, die sich mit einer Bewegung auseinandersetzt, die Israel boykottieren möchte, auch eine Bezugnahme auf die ihrer Definition. Und als die Stadt München vor einigen Jahren auf Grundlage dieser Resolution gesagt hat, wir vergeben Räume nicht mehr für Veranstaltungen zum Thema BDS, ist die Sache natürlich vor die Verwaltungsgerichte gegangen und die Stadt München hat sich einen Satz rote Ohren abgeholt, weil es natürlich mit dem Gleichheitsgrundsatz der Meinungsfreiheit nicht vereinbar ist, wegen einer bestimmten inhaltlichen Thematik Räume zu entziehen oder nicht. So, das ist der Hintergrund dieser Resolution. Also sie versucht, andere Hoheitsträger anzuregen, diese ihrer Definition zugrunde zu legen. Sie weiß aber, wenn sie das rechtsverbindlich machen würde, würden die Gerichte diese Bezugnahme nicht zulassen. Und deswegen macht sie das in dieser informellen Art und Weise als Empfehlung, als Appell an andere Hoheitsträger, aber nicht als normativer Befehl.
Wer sind denn die anderen Hoheitsträger?
Das können zum Beispiel die Stadt München sein, wie alle anderen Kommunen und Kreise. Das können die Länderparlamente sein. Das können aber auch Ausschusskomitees, Auswahlkomitees sein, die über Kultur oder Wissenschaftsförderung entscheiden. Also diese Ansprache ist relativ breit. Sie richtet sich auf der einen Seite an alle Hoheitsträger, also an jeden, der beliehen ist mit öffentlicher Gewalt. Und sie richtet sich auch an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass sie sich eben auch orientieren sollen an den Auffassungen der Fraktionen, die diese Resolution erlassen oder ins Parlament eingebracht haben.
Es kann aber dann wiederum so sein, wie in unserem Münchner Beispiel, dass Gerichte Entscheidungen für unzulässig erklären.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Wenn das so offen passiert wie in München, dass man sagt, nee, BDS steht drauf, dann gibt es hier überhaupt keine Raumvergabe. Wenn man sich so angreifbar macht, kann es dazu kommen, dass Gerichte, so sie denn den Mut haben, sich gegen diese Resolution zu stellen, dass Gerichte diese Entscheidungen korrigieren. Aber schauen Sie mal, nehmen wir eine Kunst- oder Kulturförderung. Das wird in irgendwelchen Komitees entschieden. Da ist ohnehin schon eine riesen Blackbox. Man weiß am Ende nicht genau, warum ist da einer Antrag durchgegangen, der andere ist nicht durchgegangen. Und wenn in diesem Prozess plötzlich eine Rolle spielt, wie haben sich die Projektträgerinnen und Projektträger irgendwann mal in einem anderen Kontext zu Israel geäußert, wenn das eine Rolle spielt, das wird nie nach außen dringen und da wird es nie eine gerichtliche Kontrolle geben über dieses Auswahlverfahren. Das müsste die Kommission ja offen artikulieren. Wir haben jetzt abgelehnt wegen, weil die Gruppe vor 4 Jahren mal einen Post auf Social Media gemacht hat, der uns nicht passt. Und genau diese Gefahr besteht eben, dass in der Blackbox der öffentlichen Verwaltung und der Auswahlentscheidung, dass da diese Resolution herangezogen wird und dann zu Auswahlentscheidungen führt, die eigentlich unzulässig sind, die aber nicht kontrolliert werden können.
Sie sprachen gerade den Kulturbereich, aber was bedeutet diese Resolution generell für Bürgerrechtsbewegungen?
Ja, für Bürgerrechtsbewegungen, glaube ich, bedeutet es nochmal was Besonderes. Also man ist ja als bürgerrechtliche Organisation nicht so sehr auf Kunst- und Kulturförderung oder auf Wissenschaftsförderung angewiesen. Man steht ohnehin mit dem Hoheitsträger, mit dem Staat nicht so in einem unglaublich engen Kontakt, sondern sieht sich da ja auch als kritisches Korrektiv. Was ich glaube, was die Bürgerrechtsbewegung auf die Palme treibt, ist diese Gleichgültigkeit gegenüber geordneten rechtsstaatlichen Verfahren. Also dieser Versuch der indirekten Beeinflussung von anderen Hoheitsträgern und von Bürgerinnen und Bürgern. Dass man ihnen nicht sagt, das ist verboten und das ist erlaubt und daran müsst ihr euch orientieren und wenn es euch nicht passt, sucht ihr eine gerichtliche Klärung der Frage, sondern das ist auf so einen informellen Weg der Beeinflussung und auf einen Weg, wo man hofft, Konformität dadurch herzustellen, dass die Leute Angst vor Sanktionen haben und nicht, weil sie eine klare normative Botschaft haben, die sie befolgen sollen. Ich glaube, das ist so eine Verschiebung in der Art und Weise, wie Gesellschaft reguliert wird, die wir jetzt nicht nur beim Thema Antisemitismus sehen, sondern die wir allgemein sehen. Und ich glaube, auch daher kommt dieser geballte Widerstand aus der Bürgerrechtsbewegung. Es ist immer mehr so, dass es um eine indirekte Einflussnahme geht und immer weniger so, dass es um klare normative Anweisungen geht.
Wir sprechen in dem Zusammenhang von einer sogenannten Schattenverfassung. Was verstehen Sie darunter?
Ja, das ist ein Begriff, der fassbar machen soll, dass es eine geschriebene, formelle Verfassung gibt, die Anweisungen liefert und dass die Resolution, aber auch andere politische Einflussnahmen, andere politische Positionierungen sozusagen neben diesem Text der offiziellen Verfassung noch einen anderen Text setzen wollen, was in der Bundesrepublik verbindlich ist. Sie können das immer daran erkennen, dass jemand davon spricht, die deutsche Staatsräson ist XY. Die deutsche Staatsräson ist nichts, was in der Verfassung steht. Es ist aber etwas, wovon diejenigen, die davon sprechen, behaupten wollen, dass es mindestens den gleichen Rang wie unsere Verfassung hat oder sogar noch darüber steht. Also dass es Gegenstände sind, über die in der Bundesrepublik nicht diskutiert werden kann. Und dass diese informelle Verfassung, die unter dem Begriff der Staatsräson etabliert werden soll, dieser neue Text, den eine bestimmte politische Kaste etablieren möchte, das habe ich mal versucht, auf den Begriff der Schattenverfassung zu bringen. Das bedeutet also, dass neben die offizielle geschriebene Verfassung ein zweiter Text von Anweisungen kommt, die auf derselben Stufe stehen sollen.
Querfunk Info.
Und das war Querfunk Info am Samstag, den 16. November. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Die nächste Ausgabe von Querfunk Info hört ihr morgen am Sonntag, den 17. November. Los geht's dann um 9 Uhr zur besten Frühstückszeit auf dem besten Sender. Querfunk Karlsruhe nämlich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut und tschüss.